11. Juni 1994. Von einem plötzlichen Windstoß erfasst, wirbelte Abfall durch die Hauptstraße. Und dann erschien mit einem knirschenden Geräusch mitten in der Luft eine Blitzkennleuchte. Gleich darauf materialisierte das Polizeizellenäußere der TARDIS darunter. Der Doktor kam heraus, das Gesicht frustriert verzogen wegen seines Schwackeldetektors. Amy folgte ihm und seufzte. »Wir haben uns nicht bewegt.«
»Oh, aber sicher haben wir das«, widersprach der Doktor. »Vierdimensional. Sehen Sie das?«
Er zeigte auf die nahegelegene Our Price-Filiale.
»In 17 Jahren wird dieser Laden Sandwiches und Kopenhagener Gebäck verkaufen.«
»Dann ist das also 1994.« Amy schaute sich um. Alle Geschäfte waren geschlossen, aber eines hatte eine Uhr als Teil eines Ladenschilds. Um ungefähr 5 Minuten nach Mitternacht.
»Die Zeitspur ist verblasst. Er dürfte durch die Zeit befördert worden sein, aber die räumlichen Koordinaten sind gleich geblieben. Unter Berücksichtigung der Erdrotation, ihrer Umlaufbahn um die Sonne und der Umlaufbahn des Sonnensystems um die Milchstraße natürlich.«
»Und wieso ist er da nicht hier?«
»Das war er.«
Der Doktor ging auf ein kleines Restaurant zu. Als Amy einen Blick ins Innere warf, konnte sie erkennen, dass alle Stühle hochgestellt waren. »Vor weniger als einer Stunde«, fuhr der Doktor fort, während er mit seinem Schwackeldetektor wackelte.
»Wir haben ihn knapp verpasst.«
»Na schön«, meinte Amy achselzuckend. »Ich vermute mal, er ist nicht sehr weit gekommen.«
»In London?«, erwiderte der Doktor. »Er könnte überall in einem 100-Meilen-Radius sein, falls er mit 100 Meilen die Stunde gereist ist.«
»Können Sie ihn nicht mit Ihrem tollen Eierkochergerät-Ding aufspüren?«
»Nein, die Spur ist kalt geworden.«
Der Doktor blickte sich um, als ob die Läden die Antworten auf die Geheimnisse des Universums wüssten. »Wir müssen ihn finden, bevor er Schaden anrichtet. Das falsche Wort im falschen Ohr und der ganze Verlauf der Menschheitsgeschichte. Pff!
Pff! Futsch!«
Der Doktor schnippte mit den Fingern.
»Nicht mit einem Knall, sondern mit einem Pff!«
»Was bringt Sie darauf, dass er Schaden anrichten wird?«
»Amy, was würden Sie tun, wenn Sie sich in der Vergangenheit gefangen fänden, in Ihrer eigenen Vergangenheit?«
»Ich weiß nicht«, meinte Amy. »Ich würde vermutlich nach Leuten suchen, die ich kenne.
Damit ich Ihnen verraten kann, was in der Zukunft passieren wird.« »Genau, das falsche Wort im falschen Ohr. Der erste Kieselstein der Lawine. Darin liegt die Gefahr, wenn man nur ein kurzes Stück in die Vergangenheit geschickt wird. Wenn man jemanden 100 Jahre zurückschickt, kennt er niemanden und weiß auch nicht genug über das tägliche Leben, als dass es einen großen Unterschied machen würde. Selbst wenn es einen Unterschied machen sollte, hat die Geschichte reichlich Zeit, um mögliche Fehler zu vertuschen. Wohingegen man bei einer Reise 17 Jahre zurück Leute kennt, alle möglichen Einzelheiten über kurz bevorstehende Ereignisse weiß und jede Abänderung im Verlauf künftiger Ereignisse wahrscheinlich einen direkten, dramatischen und katastrophalen Einfluss auf die eigene persönliche Zeitachse haben wird.
Und wie finden wir ihn dann? Wir wissen nicht, wo er hingehen wird, wir wissen nicht einmal, wer...« Amy unterbrach sich, als ihr klar wurde, dass sie die Antwort kannte.
»Rory!«
»Jawohl, Rory«, pflichtete der Doktor ihr bei. »Er fragt sich vermutlich, wo wir geblieben sind.« Abgesehen vom Rauschen des Walkmans eines Teenagers war es im Eisenbahnwagen still. Es dauerte eine Weile, bis Mark auf den Grund dafür kam. Niemand hatte ein Handy. Es gab keine Laptops, keine Gratiszeitungen. Die Leute lasen einfach Zeitschriften. Außer dem unheimlichen Gefühl, ein Mensch außerhalb seiner Zeit zu sein, verspürte Mark auch noch ein Kribbeln im Bauch bei der Aussicht auf die kommende Begegnung. Seine Besorgnis wuchs, als der Zug in die Blackheath Station einfuhr und er ausstieg, um den Hügel zum Haus seiner Eltern zu erklimmen. Alles war genau so, wie er es in Erinnerung hatte. Die verwucherten Büsche, die zurückgeschnitten werden würden, der Rasen, der dem Beton zum Opfer fallen würde, der Peugeot seiner Mutter, der in der Auffahrt parkte. Mark gab sich einen Ruck, schritt das Pflaster hoch und klingelte an der Tür. Ein Hund bellte im Haus. Nach einer gefühlten Ewigkeit zeichnete sich ein Schatten hinter dem Milchglas der Haustür ab. Die Tür öffnete sich und enthüllte seine Mutter. Sie sah jünger aus, als er sie seit Jahren erblickt hatte, die Haare noch dunkelbraun und mit der alten Brille mit dem Kunststoffrahmen auf der Nase.
»Hallo, ja?« sagte sie und lächelte ihn neugierig an. »Kann ich Ihnen helfen?«
Seine eigene Mutter erkannte ihn nicht. Sie hatte keine Ahnung, wer er war.
Amy trat aus der TARDIS auf den Bürgersteig vor Marks Apartmenthaus. Nichts hatte sich verändert. Regen spritzte in den Pfützen und Donner grollte in der Ferne. Sie folgte dem Doktor zum Eingang, wo die Überreste des weinenden Engels vom Wind fortgeweht worden waren.
»Wo steckt er?« brummte der Doktor ungeduldig. »Ich sagte eine Stunde. Manche Leute sind so unzuverlässig.«
»Wir werden einfach warten müssen«, sagte Amy und drehte Däumchen.
»Wieder in die TARDIS?«
»Keine Zeit.«
Der Doktor nahm seinen Schallschraubenzieher aus der Tasche und richtete ihn auf die Tür. Der Schraubenzieher summte, leuchtete grün und jede einzelne Türklingel im Gebäude läutete gleichzeitig. Ein Dutzend Schlafzimmerfenster erhellten sich, als die Leute dahinter aus dem Schlaf gerissen wurden.
»Dr. Amy, ihr seid's!« knisterte Rorys Stimme durch die Gegensprechanlage. »Ich bin sofort unten!«
Eine Minute darauf erschien er an der Tür. Er sah erleichtert und atemlos aus.
»Ihr habt euch Zeit gelassen.«
»Ich sagte, wir würden in einer Stunde wieder da sein«, erwiderte der Doktor und tippte auf seine Uhr.
»Ja, ich weiß«, antwortete Rory. »Das war vor einer Woche.«
»Ist das alles?«
Der Doktor hielt inne.
»Verzeihung, haben Sie gerade eine Woche gesagt?«
»Ja, habe ich.«
»Eine ganze Woche?«
7 Tage lang habe ich hier festgesteckt und darauf gewartet, dass ihr aufkreuzt.«
»Oh«, sagte der Doktor.
»Muss vergessen haben, die temporale Dislokation zu kompensieren. Trotzdem könnte schlimmer sein.«
»Schlimmer? Hätte ein Monat sein können oder ein Jahr.
Ich dachte, ihr hättet mich vergessen. Wieder mal.«
»Niemals.«
Amy drückte ihrem Mann einen flüchtigen Kuss auf die Wange.
»Dann bist du die ganze Zeit über hier gewesen?«
»Jap, scheint das zu sein, was ich meistens mache. Warten. Obwohl ich kurz noch mal in Leadworth vorbeigeschaut habe, um die Post zu holen. Leider nur Rechnung.«
»Aber wenn Sie 7 Tage lang hier gewesen sind, wo haben Sie dann gewohnt?« erkundigte sich der Doktor.
»In Marks Wohnung. Schließlich hatte ich ja seinen Schlüssel.«
Rory ließ den Schlüsselbund in der Hand baumeln.
»Und Mrs. Levinson von nebenan, die mir Gesellschaft geleistet hat.«
»Mrs. Levinson?«
Amy kniff die Augen zusammen.
»Alte Dame, Nachbarin, sie ist zwar reizend, aber nein«, erklärte Rory hastig.
»Sie hat mir bloß tassenweise Tee gemacht und über Mark geplauscht.«
»Und was haben Sie über ihn herausgefunden?« fragte der Doktor.
»Alles, was ich konnte. Er scheint nicht der Typ gewesen zu sein, der es mit Einklebebüchern oder Fotoalben hat, aber es ist mir gelungen, eine Kopie seines Lebenslaufs zu finden. Außerdem alle Adressen von Familienangehörigen und Bekannten.«
Rory überreichte dem Doktor ein gefaltetes Blatt Papier.
»Nicht viele Namen. Wie es aussieht, ist er gern für sich geblieben.«
Der Doktor las das Schriftstück in weniger als einer Sekunde und gab es Rory zurück.
»Na schön. Nun, in Anbetracht all dessen, wenn Mark sich im Jahr 1994 wiedergefunden hat, was denken Sie, wo er hingehen würde?«